Hallo liebe Leute, ihr könnt uns auch gerne auf Twitter folgen, @preradovic ist da unsere Adresse. Unser heutiger Gast, der war vielleicht der bunteste Vogel der deutschen Finanzwelt. Er war Hedgefondsmanager, Milliardär, Lebemann und Investor bei Borussia Dortmund. Dann kam der große Absturz, Flucht, gesucht vom FBI, dann Gefängnis. Und jetzt ist er auf freiem Fuß. Er ist Buchautor, er ist YouTuber, er ist Investmentspezialist und er tut Gutes. Florian Homm, der Mann, der weiß, wie Milliardäre ticken und der uns vielleicht auch beantworten kann, ob es die Weltverschwörung der globalen Eliten wirklich gibt. Jetzt in Punkt Preradovic. Hallo Florian Homm nach Frankfurt.
Ja, hallo, Preradovic.
Ja, bevor wir uns in die Gedanken- und Gefühlswelt von Milliardären begeben, habe ich noch eine andere Frage. Sie geben ja auch einen Börsenbrief raus, ja, in dem Sie Tipps zum Investieren geben. Wie ist das jetzt in diesen Corona-Zeiten, in diesem Corona-Jahr? Ist es schwerer oder leichter, erfolgreich an der Börse zu sein?
Es ist ja eine schöne Sache bei uns. Wir haben ein Investmentportfolio im Börsenbrief, das wird stark nachgemacht von unseren Abonnenten und wir haben einen Return auf diesem Portfolio jetzt seit Ende 2017 von 54%. Die Börsen sind grob bei -15-20%. Und wer also nicht mit Bargeld auch noch arbeitet, der liegt so bei 150%. Und wir sind mit Abstand in Deutschland von 7.000 Mitbewerbern, grob sage ich mal, mit Abstand Nummer 1.
Aber also für Sie ist es leicht in diesem Jahr. Warum?
Es ist fantastisch einfach für uns, weil wir das ganze Anlageprinzip nennt sich Total Return. Das heißt, wir suchen ständig die unattraktivsten Unternehmen und auch Währungen und Rohstoffe und wir fokussieren uns auf wirklich attraktive Sachen. Die eine kaufen wir, die eine Portion, die kaufen wir, die andere Sache, da setzen wir auf fallende Kurse. Und wenn viel los ist und sich der Spreu vom Weizen trennt, dann ist das wie bei uns Weihnachten, Neujahr. Also wir haben in den letzten zwei Krisen so zusammen 17-18% verdient und insgesamt sind die Börsen über 50% gefallen. Also das ist der Anlagestil einfach. Wenn nichts passiert, dann gehe ich so auf Puls 40 und dann bin ich total unmotiviert.
Ja, okay.
Ich bin motiviert, ja, ist ein bisschen Action in der Bude.
Ja, ja genau, ich will ich auch Action. Wenn ich 10.000 Euro hätte, in was für Aktien sollte ich jetzt gehen? Ich bin jetzt jemand mit 10.000 Euro, einigermaßen doof, aber will Geld machen.
Also bei 10.000 Euro, wenn Sie kein Gold haben, es kommt auch ein bisschen auf die Risikobereitschaft an, um die Wirtschaftsplanung. Aber ich hätte, also wir haben das abgebildet bei uns, zum Beispiel im Börsenbrief haben wir auf der Kaufseite, nicht auf fallende Kurse jetzt gesetzt, Goldwerte zum Beispiel mit Dividend von 4% plus, ja, da kann ich auch ein bisschen was verdienen, kann ich mir mal empfehlen, einen kleinen Urlaub mitzahlen und Wochenende aus der Dividende, dann haben wir ein paar Anleihen, die rentieren, die sind auch super stabil, weil sie im E-Gaming sind, ja, die profitieren, es gibt wenig Profiteure, die liegen so bei 8% Rendite.
Ah, okay, E-Gaming profitiert von Corona.
Weil die Leute ab zu Hause rumhängen.
Ah, ja. Ja, stimmt. Aber was ist eigentlich mit der Autoindustrie? Also ich sage mal, Daimler ist jetzt, ich glaube, 40% insgesamt in diesem Jahr schon gefallen. Würden Sie da jetzt einsteigen?
Also ich habe mit dem Professor Lienkamp, sitze ich gerade am dritten Buch zur E-Mobilität und seit ungefähr, ach Gott, 3 Jahren setzen wir in der Automobilbranche auf stark fallende Kurse. Das ist ein Riesenfaktor in der Performance bei uns. Die haben sich ja, also die Zulieferer haben sich teilweise um 80% gefallen, die haben gar keine Lebensberechtigung mehr. Das ist ein bisschen Harakiri. Also da können wir auch russisches Roulette spielen an der Börse. Das werden wenige überleben. Die Szene hat sich dramatisch verändert, wie wir das erste Buch geschrieben haben vor grob 3 Jahren. Da wurden wir noch belächelt, weil eine Autobatterie kann ja nicht mehr als, also E-Batterie kann nicht mehr als 200, 300 Kilometer bringen. Momentan redet man über 1.000, ja. Mhm. Die Stück, die Produktion bei höheren Zahlen von Autos, ja, mit nur bescheuerten 25 Komponenten anstatt 2500 beim Verbrenner und diese ganze leidige Diskussion. Also, nee, das ist mir zu, wir sind immer noch short, in dem Bereich. Und da wird es extrem wenige Gewinner geben. Und das ist so ein bisschen Pferdekutsche, Ford T-Mobil-Situation. Aber die Leute,
so nach dem Motto, das Auto wird sie nicht durchsetzen, so nach, so wie es früher hieß, also, und jetzt heißt es, dass quasi das E-Auto wird sie nicht durchsetzen.
Macht man für die Autofahrer einfacher. Wir haben uns immer gebrüstet, dass wir aus irgendeinem Golf, da gab es den mit Diesel, dann mit dem Motor, der Farbe, der Kupplung, der Leistung, bla bla bla. Und Tesla hat so zwei Sachen nur. Und das ist eher ein Computer als ein Auto. Das hat sich grundlegend verändert. Dann kommt auch noch das autonome Fahren dazu. Da waren wir mal Weltklasse, das sind wir auch nicht mehr. Wir waren mal top, also auch Daimler top, gerade den Namen erwähnt. Mittlerweile hat Daimler beim autonomen Fahren mindestens 7, 8 gleichwertig, wenn nicht bessere Konkurrenten. Das Zeug bewegt sich so schnell. Da ist so eine, naja, also es ist...
Also Sie würden jetzt mal, um das jetzt mal kurz abzukürzen, Sie würden jetzt Daimler kaufen.
Nein, das ist mir zu spooky, ist zu riskant. Warum muss ich denn solche Risiken eingehen?
Ja, nee, klar. Jetzt VW, ich meine, ich frage mich auch, wie denken die dort? VW möchte jetzt Steuergelder zur Unterstützung haben, aber auf die Frage, ob Managergehälter gekürzt werden sollen, hat der Dies, also der CEO, gesagt, als letztes Mittel. Ich meine, das ist schon ein interessantes Selbstverständnis, oder?
Also es ist so pervers. ich finde das irgendwie, am nächsten Sonntag werde ich was zu schreiben, zu sagen, das ist ein derartiger Ogierstall, der Konfliktpotenziale zwischen Politik und Wirtschaft und wer subventioniert wird, wer gerettet wird. Erstmal gibt es diese grottenschlechte Mischen-Ehe zwischen Politik und Autowirtschaft. Dann dürfen die mal so 20 Milliarden rechtfertigt abledern in den USA, VW. Dann kommt nochmal so 4, 5, 6 Milliarden weltweit dazu. Die zahlen die ganze Zeit noch Dividenden von 5-6% an die Familie Porsche pro Jahr. Und also krasse Fehlentscheidungen, komplett konfliktiert und jetzt sollen sie auch noch gerettet und gebählt werden. Ich meine, das ist wirklich...
Genau, und bitte die Boni auch nochmal extra bezahlen, liebe Steuerzahler.
Hier Steuerzahler zahlen die Bonis von verkorksten Managementstrukturen. Also liebe Leute, also das ist echt eine Riesensauerei. Aber ich sag ja, es ist nicht so schlimm, weil unsere Kunden profitieren außerordentlich gut von solchen Missmanagement-Thesen.
Okay. Ja. Jetzt kommen wir mal zu Pharmatiteln. Ja. Die waren ja jetzt nicht so erfolgreich die letzten Jahre, aber wer jetzt auf Impfstoffe setzt, oder? Der könnte wieder richtig absahnen. Zum Beispiel BioNTech aus Mainz, die haben ja ganz früh schon angefangen, extrem früh angefangen, am Corona-Impfstoff zu arbeiten. Bill Gates hat dort auch investiert und die sind inzwischen 10 Milliarden wert an der Börse. Also gehe ich mit meinen 10.000 in Pharma-Titel? Haben die jetzt wieder einen richtigen Aufschwung?
Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das hatte ich in der Antwort nicht erwähnt, weil wir wollen jetzt nicht ständig irgendwelche Namen besprechen. Aber natürlich... Tatsache, bei uns sind auch 15-17% des Portfolios genau in solchen Pharma-Werten.
Wollten Sie mir nicht verraten.
Sehr schön. Ja, genau. Es ist also wir halten die Ball oft ein bisschen, das ist so wie Händler, die halten die Karten auch, lassen sich nicht so die Karten schauen. Klar, eigentlich der von nach Edelmetallen der zweitwichtigste investive Bereich. Ist nicht besonders tangiert und profitiert teilweise.
Aber klar. Erst jetzt wieder, oder? Die waren doch mal eine Zeit.
Ja, also wir hatten einen Wert gefunden, der hatte vom ersten bis zum letzten Brief, also in der Spitze 600% gemacht, ist dann zurückgekommen, hat jetzt wieder 80-90%, der hat auch das Potenzial 300% zu machen. Also ganz entspannt, es gibt da schöne Sachen. Ja, richtig geraten.
Jetzt mal zurück in die Vergangenheit. Sie waren ja so ein ganz dicker Fisch und hatten so ihren eigenen Hedgefonds. Das heißt, Hedgefonds heißt ja, dass man das Geld von sehr reichen Leuten verwaltet. Ja. Was mich mal interessieren würde, wie viel Einfluss hat man dann auf die Unternehmen? Ruft man dann da an und sagt, Leute, ihr habt eine schlechte Performance, schmeißt mal jemanden raus oder so? Geht das so weit?
Also ich wurde da schon, also ich glaube, ich war da schon sehr konfliktfähig in dieser Zeit, außerordentlich konfliktfähig. Und na klar,
Ach so, geht das, ja? Das heißt, die Hedgefondsmanager sind, die rufen die CEOs an und sagt, Leute, hier, macht mal irgendwas, wir kriegen zu wenig Kohle von euch. Ist das so? Schmeißen mal 10.000 Leute rein?
Das ist vielleicht nicht ganz so plump. Hm. Aber es gab zum Beispiel den Veranstalter der Gruppe der Champions League, der das gemanagt hat, die Highlight in der Schweiz, so die TUI, diese Reisestrich, irgendwie was mit Containerschiffen, Kram, Konglomerat. Und da gibt's dann schon, also es läuft dann so ein bisschen so wie im Wolfpack, einer outet sich und sagt, ja, ich finde das nicht gut, ihr müsst das mal trennen, ja, den Containerbereich vom Reisebereich oder hier ihr Highlighter mit eurem Champions League, nur weil der CEO keine Vermögenssteuer zahlen will, kriegt mal eure Aktien ein bisschen in Gang, sonst habt ihr keine Firma mehr. Ja?
Aha, okay. Und, also die Hedgefondsmanager sind schon im Grunde die Mächtigen und nicht die CEOs der Firmen, der Unternehmen.
Wenn die Dinge an der Börse sind und das nennt sich Free Float, wenn zu viele Aktien da rumschwirren und kein so richtig klares Familienunternehmen dabei ist, so müssen die ein bisschen aufpassen. Ja. Mhm.
Sie haben ja für die Superreichen investiert und sind ja dadurch ja auch damals superreich gewesen, Milliardär. Wie ist das bei den Milliardären? Treffen die sich dann in Clubs? Ist man dann so quasi in einem Club mit Milliardären?
Also gibt es ja eine ganze Menge Gruppierungen. Ich war also wirklich Finanzunternehmer und dadurch auch Milliardär und relativ glücklicher Investor. Und wir hatten unsere eigene Gruppierung, die war europaweit, ging ein bisschen nach Skandinavien, ganz ordentlich nach England, Frankreich, Belgien, Deutschland, und man hatte dann sich ausgetauscht über wer was macht, hat auch darauf geachtet, dass man sich nicht in die Quere kommt, dass man sich opportunistisch unterstützt, einen guten Informationstransfer hatte und natürlich, ja, also schlicht wurde es dann, wenn man sich innerhalb der Gruppierung anfeindete oder dasselbe Begehren hatte, aber in der Regel waren das rationale Leute.
Also das heißt, die Milliardäre Europas treffen sich dann tatsächlich mal irgendwie einmal im Jahr, zweimal im Jahr zum Abendessen in einem Club oder
ja,
wie muss ich mir das, wie Müller das vorstellen?
Das obliegt jedem selber, wie sozial man interessiert ist, also also bei mir lief es dann so, es gibt einen klassischen Location, überraschenderweise sehr verdeckt in der Champs-Élysées in Paris. Da trifft man sich oder man trifft sich auf seinem Schloss in Luxemburg, auch schönes neutrales Territorium, oder seinem Palast auf Mallorca, Palazzo sage ich lieber. Oder man trifft sich auf dem Privatflughafen, da gibt es auch Lounges, die sehr diskret sind. Oder man muss auch ein bisschen aufpassen, dass nicht jeder weiß, wie man trifft. Ja, dann kann man gleich einen Schluss ziehen, welches Deal ansteht. Die Sekretärin, Assistent und Pilot sollten schon eher diskret sein, weil dann gibt es ja diese Frontrunner. Also man schießt sich auf ein Ziel ein. Und das ist nicht gut, wenn das zu viele vorher wissen, weil man möchte ja selber sehr viele Aktien günstiger werben.
Das heißt, die Milliardäre treffen sich und machen da was aus? Machen da Deals aus?
Das ist ein bisschen heikel, weil das nennt sich dann Concert Party. Also es darf nicht zu stark abgestimmt sein. Es muss so ein bisschen telepathisch ablaufen, ja, damit man sich keine Blöße gibt rechtlich.
Also da wird nichts abgesprochen, da werden
nein,
da wird kein, nicht irgendwie gemeinsam irgendwie Jagd an der Börse auf irgendjemanden gemacht. Und
ich verstehe die Ironie meiner Stimme gerade.
Ich verstehe die Ironie komplett. Aha, also die treffen sich dann dort und reden so ein bisschen übers Wetter. Also es geht im Grunde geht's um Geld verdienen. Wie ticken diese Leute? Was wollen die? Milliardäre.
Also ich möchte nicht so anmaßend sein und auf ehemalige Kollegen, Mitstreiter, die in eine Schuhkiste tun. Also ich sage kurz mal, was mich motiviert hat, ich wollte absolut auf keinen Fall Zweitbester sein. Also niemals. Ja, ob das jetzt, egal was das ist, ob das ein Buch ist, Diplomat, Schüler, scheißegal, Sport. Hm. Also das ist mein Drive. Ich mache es auch nicht unbedingt, um abgeklatscht zu werden. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte, das ist ein Anspruch, den ich an mich stelle. Ja, das haben andere auch gemeinsam. Also ich kann die zwei deutschen Player aus meiner Szene nicht namentlich erwähnen, das haben die auch gemeinsam. Einer ist in Amerika, einer ist größtenteils in London. Das war diese Dreierliga der deutschen Player. Das haben die gemeinsam. Also die korksen nicht rum. Ja, also
ja, aber ich meine, ich frage mich ja immer, wenn einer eine Milliarde hat, warum will der die zweite Milliarde haben? Ja, also die müssen ja irgendwie anders ticken als ich. Ja, ich meine, die kommen ja nicht mal zur ersten. Geschweige denn zur ersten Million. Aber es ist ja auch eine Frage, was will man? Denen ist Geld doch anscheinend ganz, ganz wichtig, oder?
Also das ist echt nicht der Driver, weil diejenigen, die sagen, ich werde Milliardär berühmt, das ist ihr Lebensstil, da sage ich, das ist kein Beruf, ihr schafft es nicht. Die haben allesamt eine Passion für irgendwas, der Treiber ist nicht unbedingt Geld, es ist auch nicht mal unbedingt Macht, sie verstehen irgendwas richtig gut. Der eine Deutsche, mit dem hat mein Bruder zusammengelebt, den kannte ich wirklich sehr, sehr gut, der atmete praktisch Buyout, Private Equity, Übernahmen. Und der andere, den kenne ich nicht gut, nur indirekt, der war angetrieben durch Technologie, ja. Und ich war natürlich angetrieben durch Analyse. Also alles hyperanalytisch. Dass es dann sehr, sehr große Summen wurden, das ist eher so ein Beiprodukt, ja. Zusatzprodukt, weil man sich auch in Sachen bewegt, das ist ja nicht mit den Philharmoniker oder sowas. Wo richtig Kohle fließt, ja.
Naja, also, aber auf der anderen Seite sagen wir mal, den Luxus, den man sich dann mit diesem Geld leistet, ja auch sehr genossen und auch durchaus gezeigt, ja. Viele andere auch. Also so ganz, dass es nicht ums Geld geht, kann ja auch nicht sein.
Das ist ja die Tragik fast schon. Wie gesagt, ich lebte schon relativ angenehm in meinem dritten Ruhestand mit 40 konnte das gar nicht genießen. Ich war so getrieben. Ich hatte einen Palast von der Königsfamilie, saudi-arabische Königsfamilie gekauft, also von so einem Unterling, so einem Cousin und irgend sowas.
Das Ding auf Mallorca, oder? Wo sie mir die Gartenvorstellung
vorstellen. In Marbella mit Quadratmeter, so 4000 Quadratmeter Grund. Die Dachterrasse war an 800 oder irgend sowas. Da habe ich gerade mal eine Nacht in meinem Leben verbracht. Also das ist, ja, man tut sich diese Spielzeuge zulegen oder auch eine große Yacht. Ich glaube, da war jeder außer mir drauf. Also ich glaube, in den ganzen Jahren war ich da vielleicht 6 Tage drauf. Ja. Also das ist viel Geld und viel Zeit. Scheint nicht so ganz zu klappen, ja. Mhm.
Aber wie denken die Leute, also sagen wir mal, die Milliarden haben, die sich da in diesen Clubs treffen, wie denken die über uns, die normalen Hungerleider? Jetzt kommt fast los, oder?
Nein. Wie gesagt, ich glaube, ich habe schon einen Bezug. Väterlicherseits komme ich aus einem kleinen Bürgertum und habe mit 12 auf dem Bau gearbeitet bis 18. Nein,
doch die anderen.
Ja, die anderen haben das auch ein bisschen, aber die sind schon extrem weltfremd, ja. Die haben echt den Bezug, ihr Bezug zur normalen Bevölkerung ist der Sternekoch, der irgendwie in der Küche rumwurschtelt mit einem Star von 5-6. Das ist so der Bezug zur realen Welt. Die Kinder, also auch, muss auch sagen, ich hätte mir gewünscht, meine Frau hätte mir da mehr erlaubt, auch mehr Abenteuertum mit meinen Kindern. Also wirklich, meine Tochter meinte, bis 15 oder 14, dass wirklich jeder mindestens ein, aber auch zwei Privatjets hat. Sie hatte das nicht ganz verstanden, was ein normales Flugzeug ist.
Aha, die hat dir wahrscheinlich gedacht, der hat aber viele Freunde, der dem das Flugzeug gehört, ne? Hat die wahrscheinlich gedacht.
Ja, so viele aber, Freunde gibt es gar nicht.
Wie denken Superreiche, die Gerechtigkeit oder das Geld auf der Welt verteilt werden muss? Verlieren die auch mal oder gewinnen die immer? Oder wie denken die?
Also gewinnen tun die natürlich nicht immer es gibt so zwei Gruppierungen, die wirklich extrem smart sind und sehr opportunistisch, das auch eigenem Kopf machen, und die andere Gruppe, die das manchmal macht, aber oft auch nicht, und dann werden sie gebailt, also sie werden gerettet durch den Staat. Das hatten wir jetzt 2008, 2009, wir haben es in einer noch viel perverseren Form jetzt aktuell. Da bahnt sich wirklich der größte Subventionsbetrug, der größte Subventionsskandal, die größte Fehlallokation von Mitteln an, die ich jemals erlebt habe in der Weltwirtschaftsgeschichte. Boah, das ist abgrundtief hässlich. Also das zum
Was denn jetzt? Was denn? Wie denn?
Also, es kann doch echt nicht sein, dass ich nehme das Beispiel Boeing, kennt jeder, größter Flugzeughersteller der Welt. In einem 10-Jahres-Fenster werden dafür grob 40, 45 Milliarden kaufen, die auf Pump auch noch teilweise Aktien zurück. Da steigt der Aktienkurs. Jetzt kommt eine Krise. Ja, liebe Leute, ein Rückversicherer weiß, dass Pandemien in einem 13 bis 16 Jahreszeitfenster höchstwahrscheinlich sind. Also es ist wirklich kein super schwarzer Schwan, ja, aber es ist so ein grauer Schwan. Und jetzt legen die flach, weil die Aufträge werden gecancelt, die Fluglinien geht's schlecht und so weiter und so weiter. Und jetzt kommen die auf die Regierung zu und sagen, Leute, gib mir mal 50, 60 Milliarden Bailout. Genau die Kohle, die sich vorher die Abgewichsten rausgezogen haben. Ich meine, das ist krank.
Die kriegen das dann auch, oder?
Ja, natürlich.
Weil sie systemrelevant sind.
Ja, weil sie systemrelevant sind und stelle das mal.
Ist dann alternativlos, ist sie zu retten.
Ja, aber es ist doch auch Bullshit. Ein System muss sich mal bereinigen, die ganzen faulen Äpfel müssen vom Baum fallen. Ja, oder der muss mal ein bisschen aufgeräumt werden, sonst verkorkst die Erde. Systembereinigungen sind dringend notwendig und abgefuckte Politik, sorry, ich wollte nicht so vulgär werden, aber konfliktierte Manager und Politeliten gehören abgewählt oder ausgetauscht.
Aha. Ja, ich habe in einem Ihrer Videos, da haben Sie ganz schön gesagt, da ging es nochmal auch um die Superreichen, wie die das so sehen. Da gibt es so ein Ranking, ja, so ein Ranking in der auch Wichtigkeit, in der Nahrungskette. Wie war das? Milliardäre, CEOs und dann die unterste Kaste waren Politiker oder irgend sowas?
Ja klar, also auch innerhalb der Oberschicht der Hyperreichen ist der, weil man in seinem Kopf natürlich immer nur das Obertier ist der Self-Made, erste Generation, wirklich ab einer Milliarde, weil unter einer Milliarde werden die belächelt, das hatten wir vorher schon drüber gesprochen, so 300, 4 Millionen ist peinlich, sollte man natürlich nicht erwähnen, ja. Der hat einen Komplex, wenn er darüber redet. Dann kommen die geerbten Adligen, ja, so die Quants, Rothschilds zum Teil. Und dazwischen kommen dann irgendwie, die sind ja auch super peinlich, die Angestellten. Also die angestellten CEOs, was sind das für Pausenclowns? Die sind echt ersetzbar. Also mit 10% des Kapitals fliegt der, ja, weil hinter mir hängen nochmal 30%.
Fühlen sich aber wichtig, ne?
Ja, das ist der Mittelhoff-Komplex. Nicht böse gemeint, aber wenn man in dieser Schicht meint, dass man da besonders geliebt wird von den Supermachern, das Supermachen ist zum Beispiel Jeff Bezos, ja, oder auch Warren Buffett, ein Supermacher, Bill Gates ist ein Supermacher, ja. Selbst geschaffen eine Generation ordentliche Summen, ja, nicht so peinliche 400 Millionen. Hängt da irgend so ein Manager rum, ja. Die Firmen haben teilweise einen Börsenwert, der ist größer als der deutsche Aktienindex, mal zur Relativität, ja. Und meinte, er ist King Kong, ja.
Und jetzt die Politiker. Wo stehen die und warum?
Ausführende Organe strikt.
Ausführende Organe? Von wem jetzt ausführend? Also vom Volk
doch eigentlich. Von den Leuten, die angeben, was los ist.
Aha.
Also ist das nicht klar? Wie läuft das?
Müssen Sie noch mal ein bisschen erläutern.
Also wir sind doch global doch schon so monopolartigen oder oligopolartigen Strukturen. Nehmen wir doch jetzt einfach mal Lobbyausgaben in den USA. Das ist sehr schön beziffert, da habe ich dazu auch schon mal was veröffentlicht. Wir nehmen die 50 Firmen in den USA, die höchsten Lobbyausgaben machen. Und es errechnet sich ein durchschnittlicher Steuersatz unter 3%. Der normale Steuersatz in diesem Zeitfenster war ungefähr 27.
Das heißt, die geben für Lobby eine Menge Geld aus, um dann keine Steuern mehr zahlen zu müssen.
Genau, das ist so ein kleines Indiz.
Also keine Steuern zahlen ist so ein Ziel von Reichen.
Das ist das Lebenselixier, gute Haushaltshilfe und keine Steuern zahlen.
Gute Haushaltshilfe und keine Steuern zahlen.
Beides ist sehr schwer und bereitet uns damals und mir auch schlaflose Nächte.
Aha. Okay.
Das sind richtige Probleme.
Das sind richtige Probleme. Das mit den Haushaltshilfen.
Ja, das ist ganz, ganz schwer. Ja, weil die haben keine Manieren und dann wird nicht richtig in den Ecken geputzt. Und das Schwimmbad ist schon wieder, drei Blätter fließen darauf rum. Und was ist da mit denen los? Die werden auch immer krank, ja. Ich sage ja nur, ein bisschen verdrehte Welt,
Total verdrehte Welt. Ich saß auch mal an irgendeinem so Tisch. Da war eine Deutsche, die mit einem für mich schon durchaus reichen Mann verheiratet war. Allerdings hatten die das Problem, die sind nach Marrakesch geflogen von der Côte d'Azur aus in einem geliehenen Jet. Also sie hatten keinen eigenen, sie haben sich und wurden dann in Marrakesch am Flughafen von anderen gesehen. Und dann hörte ich den Satz, das war uns so peinlich. Ich meine, das ist Comedy, oder? Das ist wirklich so, hm?
Das ist, also, ich habe ja mal so ein Zitat in Mallorca geprägt. Aus der Substanz abwirtschaften ist also abfeiern ist unseriös. Ja, das macht man aus dem laufenden Gewinnen. Ja, sonst kauft man sich auch nicht auf Pump. Ja, dann sollte man es wirklich lassen. Und so viele Jet-Programme laufen auf Pump. Also dann lass es doch bitte. Ja. Also es muss aus Dividenden kommen, es muss aus Cashflow kommen und dann darf man sich so Spielzeug leisten. Aber so ein Ding leasen, was wir, dann nimmt ein Touri-Flieger, macht irgendwas anderes, nimmt einen Bus, aber bitte nicht so ein Jet leasen. Das ist doch wirklich peinlich.
Was ist in dieser Welt eigentlich jetzt der Unterschied zwischen legal und illegal? Ist es so wie bei uns, wo wir sagen, legal ist, was in den Gesetzen steht und illegal, ja, Sie lachen mich jetzt schon aus, ne?
Ich lache mit Ihnen.
Ja, wie ist denn das? Wie sieht man das da? Werden Gesetze respektiert als solche oder wird da versucht, sie zu umgehen?
Also ich sag mal was ganz, ich möchte mir nicht anmaßen, über andere zu sprechen. Also Gesetze werden sogar formiert. Ich war bei der, es gab ein großes deutsches, also das deutsche Nasdaq-Marktsegment, das hieß der Neue Markt, da war ich in der Taskforce, ich richtig abgezockter Finanzhai, hab da wahrscheinlich wenig zu suchen, der die Gesetze und die Verordnungen des deutschen, des neuen Marktes der Börse beeinflusst. Dann sitze ich da drin und sage, ach, schöne Gesetze, die ihr habt. Ich glaube, wir machen mal die Sperrgrenze bei Veröffentlichung auf 25%. Warum mache ich das dann? Warum schlage ich das denn vor? Weil ich, wenn ich die Firmen entweder anfixe als Leerverkäufer oder mir da Positionen akkumuliere, dann soll mich doch bitte keiner sehen bis 25%. Das fängt doch schon da an.
Ja, und
Wie
das
gesagt,
funktioniert dann so, oder was?
reden wir zusammen oder führe ich einen Monolog oder sowas? Klar. Nur ein kleiner Hinweis, wie der Hase läuft.
Okay. Also egal,
Ja,
legal, illegal, egal.
wir sind doch genau in dieser pervertierten Situation, das hatten wir ja kurz angesprochen, dass gerade jetzt schon wieder die, die es am wenigsten brauchen und die den Schmerz am meisten verdient haben, auf ihren und meinem Rücken gebählt werden.
Ja, Boeing, VW und all diese
Ja,
Leute. Und auf der anderen Seite, das muss man jetzt mal, um einen Moment ernst zu werden, durch diesen weltweiten, fast weltweiten Lockdown sind sehr, sehr viele Menschen in komplette Armut gefallen. Das heißt, die sowieso schon Armen auf der Welt, ob das jetzt Indien, Pakistan ist, Brasilien, auch in Amerika, in den USA, die kriegen ja jetzt nicht Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld wie bei uns, ja. Das heißt, diese Krise hat ein unheimlich, ein wieder neues Proletariat geschaffen und die Superreichen krallen sich die Kohle dann wieder. Das macht einen dann schon ein bisschen stinkig, oder macht sie das eigentlich auch stinkig?
also ich finde, dass das früher nicht so krank war. Ja, also die früher waren ja die Buyout-Leute, die mit Krediten Pump auf Pump Firmen übernommen haben. Die fand ich Abschaum. Aber unsere Aktienmilliardäre, die haben sich auch pervertiert und haben so einen starken Einfluss, dass die Politik ja wirklich nach ihren Pfeifen tanzt. Das liegt aber an zwei Gründen. Die sind nicht alle inhärent korrupt. Die sind tatsächlich komplett überfordert mit der Materie. Ja, wenn ich einen Herrn Ackermann als Berater habe im Finanzwesen von der Deutschen Bank oder ich saß ja mal im neuen Marktausschuss, fragwürdig, Und ein Herr Drosten arbeitet in diesem Thema auch nicht ganz unkonfliktiert wahrscheinlich. Corona, ja, liebe Leute, ihr seid anscheinend überfordert mit der Materie.
Sie meinen, dass dort Menschen, die zu viel Eigeninteresse haben, dort mit rein? Wie meinen Sie Ihre drei Beispiele jetzt?
Nein. Menschen, die tatsächlich nicht die Materie verstehen.
Ach so.
Wissen Sie, auf der anderen Seite, ich sage ja, diese Elite-Clubs, die sind ja nicht alle rein zufällig erfolgreich. Und was sie nicht selber wissen, wird mit Top-Dollar bezahlt. Und da landen auch Leute mit einem IQ über 95, ja, die sehr fleißig sind. Und in der Politik landen Leute entweder mit einem abgebrochenen Studium zu oft oder mit einem schlechten Abi, mit Macht- und Sicherheitsspülungen im Hirn. Und was soll dabei rauskommen?
Also das heißt, Politiker werden von den Reichen verachtet? Oder nicht ernst genommen? Wie kann man das am besten sagen?
Mach mal. Das ist ein Dumpfbacken.
Oh, okay. Klare Aussage. Aber das, so denkt man über die, oder so denken nur Sie, oder denken auch
Kaste? Nein, das läuft anders. Man ist zivil, man ist ja nicht blöd. Es gibt ja auch so Phasen wie von 29 bis 54 nach dem Crash in den USA. Da wurden die Demokraten 5-mal gewählt, auf einmal war der Steuersatz bei 72%. Wenn es ganz hart auf hart kommt, könnte es ja sein, dass sich diese Politiker vielleicht auch mal gegen einwenden, wenn der Stress in der Bevölkerung zu hoch wird. Also auch da sollte man nicht zu großkotzig und doof sich positionieren. Man sollte sehr nett sein. Man sollte sich das sollte keiner verstehen, was hier abläuft. Und man sollte den Hochmut in der Hosentasche lassen.
Wie ist da so die Verbindung des großen Kapitals und der Politik? Nutzen die einander, helfen die einander? Wie läuft das?
Also der Interessenkonflikt der Politik ist natürlich auch extrem. Wie man sie einfängt. Offizielle Spenden, wie in den USA, da kann ja jeder spenden, was er will. Unsummen, 20 Milliarden, wenn er will. Für eine Wahl unbegrenzt. Bei uns läuft das ein bisschen subtiler ab über Unterstützung von Projekten. Das ist ein Thema für eine Karriere nach der Politik. Ist ein ernstes Thema durch Vorträge. Das ist alles sehr günstig. Einflussnahme. Ich meine, die Statistik ist doch auch klar. In Brüssel hängen für jeden EU-Abgeordneten 42 Lobbyisten rum. Ich meine, wer meint, dass das eine Verstörungstheorie ist? Ich sollte nochmal einen Rechenkurs machen. Ja.
Ah, okay. Apropos Spenden. Reiche geben sich ja oft sehr großzügig. Ja? Ist das reine Menschenliebe?
Ich möchte das auch nicht anderen anmaßen.
Wie war denn das bei Ihnen?
Also ich hatte tatsächlich, ich habe 10 Jahre als Botschafter und UNESCO-Delegierter für Liberia ohne Gehalt gearbeitet, das ist Fakt. Grob 2 Millionen investiert in eine Schule, die immer noch die beste Schule im gesamten Land ist. Und sie ist öffentlich, mit 5000 Absolventen grob mittlerweile. Das hört sich alles top an.
Was hatten Sie davon?
Das Deal war natürlich klar, globale Immunität.
Diplomatenpass.
Aber ein richtiger, nicht so ein Konsulspatz, ja. Und das Zweite war, was hat mich noch interessiert? Nee, das war es eigentlich. Ja, aber ich habe natürlich über die Stränge geschlagen. Das hat mich dann irgendwie echt motiviert. Da hätten auch 40.000 ausgereicht, glaube ich, oder 80.000. Aber es hat mich inhaltlich sehr motiviert. Also es war für mich Urlaub von der Welt, in ein Land zu fliegen, in dem 50% Arbeitslosigkeit herrschte und der Durchschnittsverdienst ungefähr mein Zigarrenkonsum von 5 Stunden waren im Monat. Also extrem arm. Mhm. Und was die für eine geile Einstellung hatten und wie herzlich die waren und sind. Und die hatten ja ein Fünftel ihrer Bevölkerung im Bürgerkrieg verloren. Noch ein Fünftel war irgendwie behindert durch den Krieg. Und die waren so gut. Und das hat mir diese Einstellung, was da wichtig ist, das war Urlaub von meiner Welt. Ja.
Und hat ein bisschen mehr mit der Welt, in der Sie heute leben, zu tun, oder?
Ja, da geht's auch wieder hin. Sobald ich reisen kann, in dieser Aufgabe, das hat eine tolle emotionale Rendite. Von den anderen Renditen verstehe ich sehr viel. Bei diesen anderen, weil sie nur emotionale Rendite, da habe ich doch mein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft. Super, ja, toll. Macht Spaß. Wie gesagt, ja auch, wir spenden jeden Cent, den wir an Werbung bekommen. Müssen die nicht auch noch vereinnahmen. Geht in die Richtung.
Ja, schön. Aber ich hab doch noch was mit den Verschwörungstheorien. Da hatten wir nämlich auch gerade so ein kleines Beispiel. Es gibt ja die Verschwörungstheorien, die globale Elite hätte einen gemeinsamen Plan, uns zu knechten oder in Sachen Corona die Welt zu korrumpieren. Halten Sie sowas für möglich?
Also ich hatte, wie gesagt, mein Wissensstand ist sehr intim und sehr direkt bis 2008 und er ist definitiv mehr als anekdotisch heute. Ja? Mhm. Wir sind alles Unmenschen, wir tauschen uns ja auch gewissermaßen noch aus, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht diese sensationelle Performance. Die wollen auch was von mir wissen. Und deswegen bin ich nicht, das ist keine reine Theorie, was jetzt kommt. Meine Wahrnehmung der letzten 10 bis 20 Jahre, früher ging es wirklich mehr um Business. Es sind die so teilweise, die damals reich waren, so, so viel reicher geworden. Einige haben jetzt auf die Mütze bekommen durch den Crash, dass sie sich mit Themen beschäftigen wie, was ist mein Vermächtnis? Was hinterlasse ich für die Welt? Oder noch schlimmer, wie sollte die Welt aussehen?
Wenn ich sie verlasse.
Ja, genau. Also ich möchte meinen Imprint hinterlassen und das, da gibt's so auf 10-30% der Leutchen gibt's da so komische, so gottkomplexartige Muster. Da bin ich hyperallergisch, lass die Menschen Menschen sein. Ich möchte auch nicht Neokolonialismus, Neoliberalismus und die ganzen Neoblablaismus haben.
Ja. Dieses Top-Down, ja? Also ich
weiß, wie der Hase laufen muss für alle, ja, für alle 8 Milliarden, das sind andere Länder, andere Kulturen. Wir haben eine scheiß koloniale Geschichte, also muss echt nicht sein. Das hat zugenommen. Ich würde mal sagen, so Richtung 20% vielleicht. Aber die Gruppe ist krass heterogen, ja. Es ist vollkommen egal, ob du 3 Augen hast und Marsmensch bist. Wenn dein Kontostand so ist und deine Macht so ist, deine Einflussnahme so ist, dann gehörst du dazu. Du kannst dich auch nicht bewerben.
Nee, kann man wohl nicht, ne? Aber hacken die jetzt große Dinge zusammen aus? Also halten sie das für möglich, dass die wirklich zusammen sind? Das sind ja diese Verschwörungstheorien, ja? Die großen, ganz Reichen sitzen zusammen und hacken was aus, wie sie den Markt zerstören, die Wirtschaft oder so und für sich Geld machen. Gibt es das?
Nee, das passt nicht. Also nehmen wir nochmal ein konkretes Beispiel. Das sind also wirklich gute Fragen, weil da eigentlich möchte ich da nicht so viel zu sagen, ja.
Keine guten Fragen.
Ja, nehmen wir doch einmal einen gewissen Interessenkonflikt. Handelsstreit China-USA. Da gibt es auf der einen Seite die Alibaba-Gruppierung. Das ist ein großer Online-Retailer, asienorientiert primär. Und Amazon Bezos auf der anderen Seite. Oder nehmen wir noch ein krasseres Beispiel. Apple, größter Konzern USA weltweit. Auf der anderen Seite Huawei aufstrebend. Da kracht's richtig ordentlich. Auf beiden Seiten sind fette Milliardärsgruppierungen. Also das ist heterogen, es ist teils konfliktiert, die kommen nicht auf den Nenner. Also wie gesagt, also diese großen Verschwörungsnamen, ich bin konfliktiert, weil ich mit denen teils 20 Jahre gearbeitet habe und heute
noch. Nee, ist ja auch gut, wenn man mal so einen Einblick kriegt.
Verschwörungstheorie kaufe ich nicht ein und sie ist Bullshit.
Okay.
Es ist ein Gottkomplex, ist was dran. Einige denken von einer Weltregierung, einige denken über eine Weltregion, eine Weltwährung.
Manche wollen, weil sie die Welt impfen, ja, wie Bill Gates. Was
ja, also, ja, es ist, das ist auch da, das entstand daraus, an dem Thema hatte ich vor, ja, 7, 8 Jahren, an dem hatte ich intensiv gearbeitet mit einer eigenen Stiftung, Maximum Impact Medicine. Es beruhte darauf, dass man in 14 afrikanischen Ländern eine Sahelzone mit banalsten Impfungen die Sterberate und die Produktivitätsrate für einen bescheuerten Dollar massiv steigen wollte. Das ist der Ursprung dieser ganzen Impfmoney. Mir geht es wahrscheinlich sehr exzessiv und das macht Sinn. Das nannte man da, das heißt heute noch die verlorenen Krankheiten.
Ja, das Problem ist, wenn man die Leute nicht mitnimmt, ja. Also wenn da plötzlich im Dorf jemand auftaucht und sagt, ich jag euch jetzt irgendwas in den Arm oder so, das müsst ihr machen, fertig aus. Da hört es, glaube ich, auf. Und das macht auch keinen Sinn auf Dauer, die Leute nicht mitzunehmen, wenn die es nicht verstehen.
Ja, mit Liebe und Information absolut aus dem Herzen und nicht zwingen.
Und nicht wie im Grunde, nicht wie so ein Unternehmen durchziehen. Jetzt Sie hatten ja auch, also so spektakulär, wie Sie aufgestiegen sind, so spektakulär sind Sie ja auch abgestürzt. Ich liebe ja Brüche im Leben von Menschen, weil das macht Menschen ja immer viel spannender, ja. Also Menschen ohne Brüche sind unspannend, ja. Jetzt sind Sie da abgestürzt, waren eine Zeit lang untergetaucht, vom FBI gesucht und so weiter, sind heute wieder da. Haben Sie jetzt wieder eigentlich Kontakt zu diesem Millionärsclub? Oder ist man da, hat sich dann der Code geändert, wenn man
keine Ahnung? Es hat sich da was rauskristallisiert, das ist wirklich interessant. Die sind nicht alle seelenverarmt oder komplett seelenlos. Also diejenigen, die tatsächlich auch so eine, ich sag mal, menschliche Überzeugung haben, die, mit denen habe ich noch Kontakt. Das ist aber verdammt wenige, ja. Also es ist irgendwo zwischen 3 und 5, ja. Und mit denen kann ich mich auch über andere Sachen unterhalten, außer über Spielzeuge, ja. Also das ist ein komplettes No-Go-Thema. Also kann ich da nicht mehr mitreden und es interessiert mich auch wirklich nicht. Hat mich damals schon nicht so richtig interessiert. Da ist der Kontakt rege. Man sieht sich, aber es ist alles bescheiden. Es ist way, dann achten wir nur drauf, dass wir nicht irgendwo erkannt werden. Also wenn wir nicht uns zu Hause irgendwo treffen, ich möchte das nicht in die Welt blasen, ja. Das sind teils wertvoll.
Nicht in schlechter Gesellschaft gesehen werden.
Das ist gut.
Kann ich verstehen. Ja. Da wäre ich auch ganz vorsichtig. Ich wäre auch ganz vorsichtig, wenn ich an Ihrer Stelle heute zu Borussia Dortmund gehe, ne? Gehen Sie doch rein.
Das würde ich ja fast für Fun machen, weil die Dortmunder so direkt in deine Fresse dir was erzählen, ob du es hören willst oder nicht.
Aber ich habe es ja übrigens gelesen, dass Sie mal irgendwann heimlich da verkleidet reingegangen sind, stimmt?
Ja, klar, das war super unterhaltsam. Ich sollte immer in den VIP-Bereich mit dieser Box und all so möglichen Kram sein. Aber das geht auch nicht die ganze Zeit. Erstmal ist die Stimmung in dem anderen Teil besser und drittens ist es einfach unterhaltsamer, ob man entdeckt wird oder nicht.
Ja, weil waren die eigentlich damals stinkt? Wie waren das eigentlich? Sie haben ordentlich Geld reingesteckt, oder?
Der Laden war so chronisch pleite, die hatten ungefähr 150 Millionen mehr
Möglichkeiten
als Substanz 2004, 2007. Dann hatten die mal so richtig so einen fetten Verlust, so regelmäßige von 80 Millionen hingeballert. Das Ding war klinisch tot. 100 Journalisten sagten, Homm hat alle Hirnzellen verbrannt, der ist komplett durch. Der Laden ist nicht rettbar. Und der Einzige, der mir da ein bisschen Rückenstütze gegeben hat, das war der Uli Hoeneß, der sagte, ja, wenn ich 7, 8 Jahre jünger wäre oder 10 Jahre, dann würde ich das auch so machen wie der Homm. Da ist noch was zu holen. Ja.
Aha.
Und dann, also auch in einem guten Pendant, der Raubal, der war so ein SPD-Minister, der Herr Watzke, mittelgroßer Unternehmer, Herr Theis, Finanzvorstand, furztrocken, ich, kompletter Finanzhai, dann gab das so eine Zwangsgemeinschaft, die fantastisch funktionierte 2, 3 Jahre. Und dann war das Ding gerettet, ja.
Aha. Dann sind die Ihnen dankbar heute?
Nein. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, aber irgendwie 30 Millionen sind schon geflossen.
Ich überlege, ob ich nicht ein bisschen stinkig auf Sie sein soll als alter Schalker, dass Sie die gerettet haben.
Ja, das, aber doch. Also, es gab da, ich weiß nicht, ist glaube ich nicht mal bekannt. Also Schalke wollte auf keinen. Schalke am liebsten Relegationsplatz für Dortmund, Zitterspiel und bleibt aber in der Liga, sonst wird das Derby fehlen, verdammt nochmal.
Ja, das stimmt schon.
Also, da war Schalke großzügig und auch Bayern München war großzügig und haben gesagt, also wenn es gar nicht mehr geht, machen wir ein paar Benefizspiele oder irgend sowas. Also da ging natürlich so die Ehrenhaltung auf dem Maßstab. Nein. Wie gut müssen wir fallen, dass die ziehen uns das 20 Jahre noch rein. Selbst wenn da nur 1 Million zusammengekommen wäre, würden die Schalke sagen, das ist so ein Spruch im Stadion jedes Mal, wir haben euch den Arsch gerettet, ja.
Ja.
Das wollen wir nicht haben, ja.
Ach, ja. Ja, Schalke, ich finde, wir sollten vielleicht dieses Jahr deutscher Meister werden.
Schalke, ja. Er hattet aber.
Wie war die Chance, war so gut wie dieses Jahr?
Ihr wisst, ihr wart in der, ja Gott, das darf ich nicht erwähnen, aber es ist ein böser Dortmund-Kommentar. In der Zeit zwischen 1933 und 1945 war Schalke am häufigsten deutscher Meister.
Ah! Ja. Okay. Nächstes Thema. Vermissen Sie eigentlich dieses Saus- und Braus-Leben? Also hätten Sie diesen Palast gern mal gesehen von innen?
Also das angebliche Saus- und Braus-Leben, das ist überkandidiert, weil es ist halt wirklich diese 100-Stunden-Woche, 10 Jahre kein Urlaub, weil mein Hotel, eine Hotel Neurosa hat man halt in London 2 große Apartments, eins am Hyde Park, eins im Mayfair. Ja, den Flieger nicht, weil es so super sexy ist, sondern weil man da nochmal 6-8 Stunden pro Monat rausholt an Verfügbarkeit. Also sieht toll aus. Man spielt vielleicht sogar das Image, dass es so toll ist. ist es aber nicht. Ja.
Wie reisen Sie heute?
Ich fahre mit irgendwelchen uralten Autos rum, ja. Und ich kenne, gibt ja immer noch so einen Haftbefehl, oder 2 mindestens, außerhalb Deutschlands.
USA, oder?
Ja, international, sage ich einfach mal. Okay. Und da bewege ich mich sogar ungern zu nah an der Grenze. Also, aber ich glaube, das ist dieses, oder, also spätestens nächstes Jahr ist das durch.
Und ist eigentlich das ganze Geld weg?
Nee, das ist nur bei der Schweizer Nationalbank zum Teil mit fetten neunstelligen, also nee, ordentlichen neunstelligen Betrag ist es noch arrestiert.
Ja. Ihr Geld?
Ja, Familiengeld und mein Geld.
Sie haben dieses ganze Geld noch, oder?
Nicht alles, aber ordentliche Brocken. Ja. Ach so. Ist nur bei jemand anders geparkt zur Zeit.
Okay.
Das ist auch eine große Begehrlichkeit, ja.
Interessant. Also, man muss sich jetzt um Sie keine Sorgen machen, dass Sie komplett verarmen, oder?
Nein. Ich bin Gottes sichere Hand. Und das ist ja nicht berührbar. Das ist ja seit eh und je. Ich glaube, bald ist es eineinhalb Dekaden, ja, dieser ganze Prozessmüll, der läuft jetzt auch schon seit 17 Jahren. Also 17 Jahre sind die Taten und dieser Prozess so 12, 13. Also ich.
Also in Deutschland gibt es keine Forderung, oder? Oder gibt es
Forderungen? Nee.
Aber international. Also, sagen wir mal, ja. Urlaub in Florida ist jetzt mal nicht drin, ne?
Ja, das wäre eine ganz schlechte Idee. Ich glaube, ein Weinausflug in Elsass wäre schon äußerst riskant.
Ach so, da sind Sie echt auf Deutschland beschränkt.
Ja, wie alle Deutschen zurzeit.
Naja, aber ich kann dann irgendwann, ich meine, das ist ja in Österreich, aber ich kann dann irgendwann wieder über die Grenze, Sie nicht.
Ja, wenn meine Prozesse, ich habe einen in der Schweiz und dann habe ich noch ein Thema in den USA. Ich bin da sehr guter Dinge. Die haben jetzt ungefähr, es gab Privatkläger und die Staatsanwaltschaft, die haben jetzt nur 70 Millionen verballert und ohne Resultat. Vielleicht sollten sie mal eine ordentliche Anklage machen.
Aha. Haben Sie eigentlich noch Ihren Diplomatenpass?
Ich habe Ende 2013 habe ich mich verabschiedet aus der Diplomatenarbeit. Der liegt bei der Staatsanwaltschaft in Lausanne.
Ja, schade, ne? Jetzt, wo er mal nützen könnte, oder? Florian Horm, das hat ja jetzt so einen Spaß gemacht, mit Ihnen zu quatschen. Ich weiß gar nicht, wie lang es geworden ist, weil ich glaube, wir haben fast eine Stunde geredet. Aber hat sich echt gelohnt. Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Ihr habt eine Menge gelernt über Milliardäre und Moneten. Ja? Und ihr da draußen nutzt dieses Wissen. Da könnt ihr vielleicht auch Geld machen. Guckt mal auf auf das Aktiendingenskirchen da, diesen Börsenbrief. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.